Friede sei mit euch. Shalom. Diese Worte sind nicht nur Aussagen, sondern Einladungen. Und eine Einladung zu etwas, das über uns hinausgeht. Ein Frieden, über den wir einerseits keine Kontrolle haben, aber dennoch sind wir eingeladen, an seine Entstehung teilzuhaben. Und das ist natürlich auch unser Thema für dieses Wochenende: Frieden. Frieden in Israel-Palästina. Unsere Baumenthaler Gemeinde verwendet die Losungen aus der Herrnhuter-Konfession regelmäßig, um unsere Gottesdienste und Predigte zu planen. Und deshalb habe ich meinen Text heute auch aus diesen Losungen ausgewählt. Aber in den Losungen für heute geht es nicht um das Thema Frieden, sondern um das Thema Gerecht. Genauer gesagt, um das Endgerecht. Die vorgeschlagenen Bibelstellen zu diesem Thema behandeln das Endgericht aus der Sicht der alttestamentlichen Propheten, von Iob und seinen Schwierigkeiten, vom Psalmisten, der um Gnade bittet. Im Neuen Testament finden wir die Beschreibung Jesu, der die Schafe von den Böcken aufgrund ihres Lebenswandels trennt, und zwei Ausführungen von Paulus. Und der zweite Text von Paulus ist unser heutiger Schwerpunkt. Ich war begeistert zu entdecken, wie gut dieses Thema des Gerichts mit unserem heutigen Thema des Friedens zusammenpasst. Das werden wir in einem Moment näher betrachten. Aber zunächst lese ich euch unseren Text vor. Es stammt aus 2. Korinther 5, Verse 1 bis 7, 9 bis 11 und 18. Und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch aus ersten Anteil den Geist gegeben. Wir sind also immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seine Not empfängt für das Gute oder Böse, das er oder sie im irdischen Leben getan hat. So versuchen wir, erfüllt von der Furcht des Herrn, Menschen zu gewinnen. Vor Gott stehen wir offen da. Ich hoffe, dass wir auch vor eurem Gewissen offen dastehen. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Wir beginnen mit einigen Hintergrundinformationen. Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Korinth irgendwann um 15 Jahre nach Christus herum. Die Gemeinde in Korinth war ziemlich groß und wichtig. Sie bestand wahrscheinlich aus kleineren Gruppen in der Stadt, die sich gelegentlich zum Gottesdienst und zum Essen trafen. Paulus war schon früh in seinem Dienst in der Gründung dieser Gemeinde beteiligt und blieb durch seine Briefe in engem Kontakt mit ihr. Dieser zweite Brief kam später, nach einer Art von Meinungsverschiedenheit oder Streit zwischen ihm und einem Teil der Gemeinde. Diese Infos helfen uns zu verstehen, warum er das Thema Versöhnung in diesem Kapitel aufgreift. Zu der Zeit war das Konzept der Versöhnung eigentlich sehr vertraut, aber Paulus verwendet diese Sprache nur selten. Versöhnung hatte damals die gleiche Bedeutung wie heute, Friedensprozesse oder Friedensgespräche. Es war ein säkulärer Begriff, der meist verwendet wurde, wenn es um die Wiederherstellung politischer Beziehungen ging, zum Beispiel mit einem Botschafter. In solchen Fällen wurde derjenige, der ungerecht getan hat, den Prozess der Entschuldigung oder Versöhnung einleiten. Hier bringt Paulus also säkuläre Sprache in den religiösen Bereich ein, und zwar mit einer neuen Wendung. Bei Paulus wird der Prozess der Versöhnung nicht dadurch eingeleitet, dass sich derjenige entschuldigt, der Unrecht getan hat. In diesem Fall ist Gott derjenige, der die Menschheit mit sich selbst versöhnt durch Jesus Christus. Wenn Paulus diese Sprache verwendet, hofft er wahrscheinlich, dass er eine positive Beziehung zu den Korinthern erneuern und in gutem Verhältnis zu ihnen bleiben kann. Eine andere Art, biblische Art, dies zu beschreiben, wäre das Wort Shalom. Shalom wird oft mit Frieden übersetzt. Aber es gibt eine andere, bessere Übersetzung. Das heißt richtige Beziehung oder richtige Verhältnis. Mit anderen Worten, Paulus hoffte, zwischen sich und der korinthischen Gemeinde ein Gefühl von Shalom wiederherzustellen. Ein Gefühl, dass ihre Beziehung wieder so ist, wie sie war und sein sollte. Paulus tut dies, indem er an ihr Gefühl der Berufung zum Dienst in Christus appelliert. Er wünscht sich, dass sie wieder in rechter Beziehung zueinander stehen können, in ihrem Wunsch, Christi Berufung zum Dienst auszuleben. Einem Dienst, bei dem es nicht nur darum geht, die gute Nachricht weiterzugeben, sondern auch darum, die Menschen miteinander zu versöhnen und Gottes Shalom auf die Erde zu bringen. Ein zweiter Punkt, den ich betonen will, ist Paulus' Verwendung von Zeltbildern am Anfang dieses Textes. Er sagt, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Paulus selbst Zeltmacher war. Das war seine Ausbildung und der Beruf, in dem er während seines Dienstes und seiner Reisen weiterarbeitete. Selbst in den ersten Jahren seines Lebens in Korinth arbeitete er als Zeltmacher. Die korinthische Gemeinde war mit diesem Symbolik also durchaus vertraut. Er appelliert einerseits an ihr Gefühl der Berufung zu Gottes versöhnenden Shalom, aber er appelliert auch an ihre Erinnerung daran, wer er ist. Ein gelehrter Mann mit einer Berufung zum Dienst und zum Gemeindebau, aber auch ein ganz normaler Mann, der Zelte baut. Das wissen Sie aus den Jahren, in denen er dort in Gemeinschaft gelebt hat. Vielleicht kennt ihr schon warum, aber ich komme später noch einmal auf dieses Zeltbild zurück. Was will Paulus hier also mit seinen Worten über Versöhnung sagen? Ursprünglich war es vielleicht nur ein Appell an diese besondere Gemeinde, ihre Differenzen zu versöhnen. Aber wie alle biblischen Texte bleibt diese auch für uns heute von Bedeutung. Wir lesen ihn immer noch und wir sind uns größtenteils einig, dass er auch heute noch Bedeutung für unser eigenes Leben und unsere Erfahrungen mit der Welt und dem Glauben hat. Für mich trifft die Verbindung zwischen Paulus' Diskussion über die Versöhnung den Kern der christlichen Gemeinschaft und Botschaft. Wir sind in die Welt gesandt, um die gute Nachricht zu verkünden, dass Gott uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und wir sind eingeladen, an diese freudige Wirklichkeit teilzuhaben, die bereits da ist, aber noch kommen wird. Und damit können wir wieder auf den Anfang dieses Textes schauen. Hier spricht Paulus über die Erfahrung, in einem sterblichen Körper oder Zelt zu sein, aber zu seufzen und sich zu wünschen, in einem himmlischen Zelt oder einer Wohnung zu sein. Aber er erkennt auch an, dass wir bis zu unserem Ende hier sind, am Erde. Er sagt, deswegen suchen wir unsere Ehre darin, unserem Herrn zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Und auch wenn wir uns danach sehnen, mit dem himmlischen Zelt überkleidet zu werden, wissen wir, dass Gott uns hier nicht alleine lässt. Gottes Gegenwart ist immer bei uns, und zwar von Anfang an. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war Wüst und Wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geistkraft schwebte über dem Wasser. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Gottes Geistkraft, die Geistkraft Jesu Christi, hat uns den ganzen Weg über begleitet. Gott hat ihr uns geschenkt, um uns an das zu erinnern, wozu wir berufen sind und an das, was kommen wird. Die Geistkraft leitet uns auf unserem Weg zur Versöhnung. Und natürlich wird Versöhnung genau wie zu Paulus' Zeit auch heute noch häufig in politischen Diskussionen über den Frieden verwendet. So zum Beispiel bei der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika. In solchen Prozessen erklären sich alle Parteien bereit, gemeinsam zu benennen, was geschehen ist, sich in irgendeiner Weise zu entschuldigen und Schritte zu unternehmen, um das Unrecht der Vergangenheit und der Gegenwart zu korrigieren, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Wie würde es für uns heute aussehen, wenn wir diese Sprache der Versöhnung wieder erfordern würden, so wie Paulus sie zu seiner Zeit erforderte? Die Geschichte der Menschheit ist voll von Gewalt, auch zwischen verschiedenen religiösen Gruppen. Als Christen und Christinnen wissen wir nur gut zu gut, wie oft unser Glaube zu Unrecht gegen Angehörige anderer Religionen eingesetzt wurde, wobei Dutzende von nicht monotheistischen Glaubenstraditionen vernichtet und auch Juden verfolgt wurden. In vielerlei Hinsicht leben wir heute in einer Zeit größerer religiöser Toleranz als in der Vergangenheit. Zu seiner Zeit profitierte Paulus von der Verwendung des sozialpolitischen Konzepts der Versöhnung. Und ich glaube, dass wir heute vom Austausch von Ideen zwischen religiösen oder christlichen und säkulären politischen Ideen profitieren. Die Christinnen und Christen in Israel-Palästina verkörpern dies. In der Regel Araber oder mit Arabern befreundet, lehnen sie die Gewalt der Besatzung und Menschenvertreibung und gewaltsamen Widerstand ab. Stattdessen bauen sie säkuläre, gesellschaftliche und religiöse Beziehungen zwischen den Konfessionen und Religionen auf und arbeiten in der politischen Welt. Das ist wiederum genau das, worum es im biblischen Konzept von Shalom geht. Löwe, Lamm und Kind leben gemeinsam in Frieden und Sicherheit. Dies ist das Bild, das die Propheten aus ihrer Hoffnung auf eine bessere Welt teilten. Ja, ich habe schon auf die Zeltbilder hingewiesen, die Paulus hier verwendet. Vielleicht haben einige von euch schon verraten, worauf ich hinaus will. Als ich diesen Text las, musste ich sofort an das Zelt der Völker denken. Für diejenigen, die das nicht wissen, Zelt der Völker ist eine Familienfarm außerhalb von Bethlehem. Ich glaube, David hat etwas dazu gesagt. Zelt der Völker ist nur eine von vielen Organisationen in Palästina und Israel, die sich im Kleinen und im Großen für den Frieden einsetzen. Die Kernbotschaft des Zelt der Völker lautet: Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wie kann diese Botschaft etwas anderes bedeuten, als dass ihr Ziel als Christen, Bauern und Menschen dieses Landes die Versöhnung ist? Sicher, sie wehren sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln durch das Gerichtssystem, durch internationale Beziehungen der Unterstützung. Aber auch bei diesen Bemühungen geht es darum, nicht zuzulassen, dass ein System der Entmutigung und Ungerechtigkeit die Oberhand gewinnt. Der Kern ihrer Arbeit ist es, in einer richtigen Beziehung zu stehen mit dem Land, mit ihrem Nachbarn, Israelis, Siedler und Palästinenser. Und welches Bild könnte dieses Kernbotschaft besser repräsentieren als das Zelt? Für viele von uns ist Kunst ein natürlicher Weg, das Trauma des Lebens zu verarbeiten und sich darüber auszutauschen, ob man es selbst macht oder nur betrachtet. Und letzten November hat David mich eingeladen, ein Kunstwerk zu schaffen, für Spender und Spenderinnen für die Spendenaktion des TMFK für Friedensarbeit in Israel-Palästina. Seit einigen Jahren male ich hauptsächlich in einem bestimmten Stil, der seinen Wurzeln in den frühen Erfahrungen der amerikanischen Migranten hat. und ich möchte euch dazu ein paar Bilder zeigen. Hier sind ein paar Beispiele davon. In den USA nennen wir diesen Kunststil Fraktur, weil der Text ursprünglich oft in Frakturschrift geschrieben wurde. In meinem US-amerikanischen Kontext bedeutet also heute Fraktur in der Regel diese Art von Kunstwerken, bei denen oft ein Text mit Bildern begleitet wird. Dieser Kunststil ist vor allem in mennonitischen Gemeinschaften zu finden da. Das liegt daran, dass er sich in Gemeinden mit deutschem Hintergrund im 18. Jahrhundert in Pennsylvania entwickelte. Wenn ihr mit älteren deutscher Volkskunst vertraut seid, werdet ihr feststellen, dass sie ziemlich ähnlich aussieht. Mein Urgroßvater begann seinen Ruhestand mit der Frakturmalerei auch selber, und als ich in dieser Familie aufwuchs, war ich also bereits von diesem Kunststil umgeben. Als Künstlerin habe ich im Laufe der Jahre viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, welche Medien mich am meisten ansprechen. Nach dem Studium begann ich auch Fraktur auszuprobieren und fand, dass es mir gefiel und gut zu meinem Wünschen nach Perfektion und Details in meinen Kunstwerken passte. Seitdem habe ich in diesem Bereich weiter gearbeitet und meinen eigenen besonderen Frakturstil entwickelt. Als Christin und Mennoniten finde ich, dass dieser Kunststil sehr gut geeignet ist, um über biblische und religiöse Texte nachzudenken. Und so fand ich sie auch eine passende Form, um ein Kunstwerk zu schaffen, das über den Frieden in Israel und Palästina nachdenkt, dem Land, aus dem unser Glaube hervorgegangen ist. Ich möchte euch die Erklärung teilen, die ich im Rahmen der Spendenaktion zu diesem Kunstwerk abgegeben habe. Für dieses Werk verwende ich Bilder aus Psalm 126 und die Bilder einer palästinensischen Farm. Olivenbäume sind zum einen ein altertümliches Symbol des Friedens und der Beständigkeit und zum anderen eine Darstellung der palästinensischen Verbindung zum Land und Lebensunterhalt. Die Friedenstaube kann auch als die Heilige Geistkraft verstanden werden. Sie kommt mit den Olivenzweig des Friedens in ihren Mund und weint Tränen des lebendigen Wassers, die zum Samen werden und im fruchtbaren Boden Wurzeln schlagen. Die goldene Gabe und der Pflug sind so wörtliche Darstellungen des bäuerlichen Lebens und der harten Arbeit, als auch biblische Symbole für Frieden und Überfluss. Die roten Mohnblumen sind die Nationalblume Palästinas und im Heiligen Land werden sie oft als Linien des Feldes verstanden, die Jesus in Matthäus 6 erwähnt. Die Verziehung des Zeltes ist eine Hommage an die palästinensische Tatri-Stickerei, die traditionell die Kleider der palästinensischen Frauen bedeckt, wie ihr hier vorne auch seht. Und das Zelt ist eine gängige biblische Referenz. Es erinnert an den oft nomadischen Lebensstil und ist gleichzeitig ein Ort der Anbetung. Zelte sind Strukturen, die im Gegensatz zu festen Gebäuden ständig vergrößert werden können. Zum Beispiel, um mehr Platz zu schaffen und mehr Menschen aufzunehmen. In den Gastlichkeitskulturen des Nahen Ostens ist dies von unschätzbarem Wert. Mit der heutigen Predigt versuche ich nicht, das Rad neu zu erfinden, wie wir Frieden schaffen können. Aber ich hoffe, dass das Teilen dieser Gedanken und Bilder etwas in euch auslösen kann. Ich bete, dass die Worte des Paulus und das Bild des Zeltes eine Erinnerung an die Berufung sind, die wir erhalten haben. Die Hoffnung nicht aufzugeben, andere nicht auszugrenzen, nicht zu vergessen, sondern für Versöhnung zu arbeiten. Und mögen wir uns daran erinnern, dass wir bei dieser Arbeit nicht allein sind. Die Heilige Geistkraft schwebt über unseren irdischen Zelten und bietet Führung, Weisheit und Hoffnung. Gott ist mit uns hier auf der Erde, in unserer Kraft und in unserem Leid. Ich bete, dass diese Botschaft euch dazu ermutigt, darüber nachzudenken, wie du dich in deinem Leben und in der ganzen Welt für die Versöhnung einsetzen kannst. Es hat mich gefreut, mit euch dieses Wochenende darüber nachzudenken, wie unser Engagement mit der Versöhnung in Israel und Palästina aussieht und wie es aussehen könnte. Nicht lange vor seinem Tod sprach Jesus mit seinen Jüngern und erinnert sie an seine Gegenwart, an Gottes Gegenwart bei ihnen. Im Johannes 14, 27 sagt er: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Uns wurde die Verheißung gegeben, dass wir mit Jesus Christus, mit Gott, wieder vereint sein werden. Die heutigen Worte des Paulus erinnern uns an diese Wahrheit. Lasst uns also von hier ausgehen, gestärkt durch die Kraft unserer Berufung, bereit, Gottes Versöhnungswerk in dieser Welt fortzusetzen und durch richtige Beziehungen Gottes Shalom zu kultivieren. Amen.